Wie kommt man als vollzeitarbeitender Patchwork-Daddy von 4 Kindern auf die Idee, auch noch eine App zu entwickeln? Ja, eigentlich, um ein eigenes Problem zu lösen. Die Organisation von der ganzen Familie, von den Kindern, ihren Terminen, Aufgaben, ja, und auch Perks oder Belohnungen, die die Kinder für Aufgaben bekommen, fand ich total interessant. Über das spreche ich in der heutigen Folge 184 mit dem Ben Kohler und seiner App Family Manager. Die vermarktet er hauptsächlich auf Threads. Und ja, das ist jetzt heute sein erster Podcast-Auftritt. Ich habe ihn auf Threads gesehen, mir die App angeschaut und auch gedacht, so, hey, das wäre eigentlich was für uns, weil wir das bisher so mit Zettel und Stift machen. Und der Ben hat im Februar 2026 die App veröffentlicht und hat heute über 1000 Haushalte dranhängen. Das ist nämlich das Spannende. Er rechnet nicht nach Nutzern ab, sondern nach Haushalten, was natürlich total Sinn macht. Man kann viele Funktionen auch schon in der kostenlosen Variante ausprobieren. Und wir sprechen auch ausführlich über sein Preismodell, Abo- und Lifetime-Modelle, KI-Slop-Vorwürfe, die es schon bei ihm gab, so in Kommentaren, und wie er vorhat, den Family Manager weiter zu skalieren. Unter anderem gibt es aktuell noch keine Android-Version und da bohre ich immer an ihm rum und die kommt jetzt auch endlich im September. Bevor es jetzt direkt losgeht, kannst du mir wie immer Feedback und Fragen zum Podcast schicken an hallo@happy-bootstrapping.de. oder übers Kontaktformular auf der Website. Da gibt's auch einen Newsletter, der jeden Montag rausgeht und wo du nochmal eine Zusammenfassung der Folge bekommst. Also wenn du den noch nicht abonniert hast, dann geh jetzt schnell auf happy-bootstrapping.de und klick da auf Subscribe. Ansonsten freue ich mich über jede Podcast-Bewertung. Wirklich, ich habe so viele Hörerinnen und teilweise helfen mir die Bewertungen wirklich weiter und ein paar mehr könnten es schon noch sein. Also falls du gerade im Sommerurlaub bist und da eine kurze Pause macht, hinterlass einfach gern eine Bewertung oder einen Kommentar. Vielen, vielen Dank dafür. So, jetzt geht's direkt los mit der Folge mit Ben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Guten Morgen, Ben, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Einen wunderschönen guten Morgen. Danke, dass ich da sein darf.
Voll gern, Mann. Ich mag ja immer so Gäste, habe ich dir im Vorgespräch ja schon gesagt. Für die dich aber nicht kennen, stelle ich doch mal kurz vor, wer bist du und was baust du eigentlich?
Voll gerne. Also, ich bin Ben, 44, Patchwork-Papa von 4 Kindern, also 2 eigene und 2 Bonusjungs. Und baue aktuell sehr intensiv Family Manager. Das ist tatsächlich aus so einem eigenen, aus dem eigenen Need entstanden, sage ich mal, weil Patchwork Familienorganisation einfach auch nochmal einen Tacken schwieriger und aufwendiger ist, weil ja immer irgendwie, also bei uns sind 3 Familien involviert, ja, also die Mutter meiner Tochter, der Papa der Jungs und unsere Family mit unserer gemeinsamen Tochter. Mhm. Und es gab einfach nichts am Markt, das Patchwork gut mit abgedeckt hat. Und da ist die Idee zu Family Manager entstanden. Schon vor 2 oder 3 Jahren hatten wir initial die Idee und auch die Verbindung, weil leidiges Thema, jeder, der Teenager-Kinder hat, wird's kennen, Bildschirmzeit und irgendwie helfen im Haushalt und so weiter. Und wie man das spielerisch und gut abdecken kann, da gab's einfach nichts, was unsere Bedürfnisse irgendwie gedeckelt hat. Und dann dachte ich, baue es selber. Und so ist Family Manager entstanden.
Und wir gehen ja nachher noch ausführlich auf Features und was ich alles damit machen kann und auch die sozialen Dinge, die du jetzt angesprochen hast, die finde ich natürlich super interessant. Wir haben ja auch 3 Kids. Aber wie groß ist es heute, der Family Manager? Wie viel Nutzer hat es? Kannst du ungefähr sagen, was du für Umsätze damit machst?
Kann ich ziemlich genau, weil ich mich da diese Woche erst reingedrillt habe, um so ein bisschen zu gucken, ab wann rechnet sich's eigentlich und was kostet der ganze Spaß im Moment. Also aktuell sind es rund 1440 User. Ich bin dann Start gegangen im Februar, also es ist nicht so schlecht. Alles organisch gewachsen, also es gab keine Kampagnen oder es laufen auch keine Kampagnen. Also 1440 Nutzer ungefähr, die sich auf etwa 1100 Haushalte aufteilen. Genau, und Umsatz gemacht bisher so ungefähr 2.500 €.
Weil es eben nicht nur kostenpflichtig möglich ist, sondern auch kostenlose Richtig. Funktionen gibt.
Genau, also es gibt die ganzen Basisfunktionen innerhalb der App sind tatsächlich kostenlos nutzbar.
Und sind dann die meisten Nutzer auch kostenlose Nutzer, logisch, also so
ja.
Von den Zahlen her einschätze, okay.
Ja.
Ah. Interessant, okay. Also seit Februar ist es live und es gibt es im Apple Store, da haben wir auch schon ein bisschen drüber geschrieben. Es gibt eine PWA-Version, also eine Web-Version, und du arbeitest gerade an einer Android-Version.
Genau, richtig. Die kommt wahrscheinlich im September oder so. Ich bin iOS-Entwickler, also ich habe ganz, ganz früher war ich mal Entwickler und habe dann mit Swift UI auch angefangen, irgendwie so das iOS entwickeln oder generell das Entwickeln fürs Apple-Ökosystem. Ich habe aber keinen Schnall von Android-Entwicklung. Das heißt, das mache ich komplett KI-gestützt.
Mhm.
Und habe dazu jetzt sehr, sehr viele Umbauten im Backend vorgenommen, damit ich vorne raus, also überhaupt gar keine Business-Logik mehr im Frontend habe. Und dann wird Android auch einfacher, weil dann muss ich eher nur noch das Frontend bauen lassen.
Ja, da bin ich gespannt, was du dazu erzählst, dann auch mit KI-gestützter Entwicklung. Du hast kurz schon anklingen lassen, mich interessiert ja immer ein bisschen die persönliche Story. Du bist eigentlich gelernter Fachinformatiker. Seit Anfang der 2000er machst du verschiedene Softwareentwicklungsrollen, Projektmanagement, Scrum, Product Owner. Und du hast heute einen Vollzeitjob. Du bist kein Freelancer, sondern bist angestellt, richtig?
Ich bin angestellt, ich habe einen Vollzeitjob und baue das alles nebenher, ja.
Und du hast noch 4 oder 5 andere Apps, über die wir nachher noch kurz sprechen, die du früher mal gebaut hast.
Ja, es gibt so ein paar Projekte, ja, wo ein bisschen Herzblut drin steckt.
Ein kleiner Tausendsassa, okay. Also da kommt auch das Thema Zeitmanagement mit rein. Das interessiert mich natürlich dann auch. Okay. Und aber Familienorganisation, das war so eins der Themen, wo du den größten Schmerz hattest und wo du dann gemerkt hast, da muss ich unbedingt was bauen, damit ich uns selber helfen kann, damit ich nicht verrückt werde. Wir haben hier so DIN A4-Wochenplaner und eine Aufgabenliste für die Kinder, sage ich jetzt mal. Alles ziemlich analog. Dadurch funktioniert es so semi-gut, sage ich jetzt mal. Weil manchmal lässt man es schleifen oder die Kinder halt auch. Und wie bist du da dazu gekommen, das App-gestützt dann zu machen? Und hast du das dann erstmal nur für euch entwickelt?
Also ja, ich habe es zunächst nur für uns entwickelt und habe es bei uns in der Familie getestet. Ganz viele, also ich glaube, ich hatte wahrscheinlich 200 Testversionen, also die Bildnummer war schon irgendwo dreistellig, bevor es überhaupt erstmal der erste Bild zu Testflight ging. Und wie gesagt, wir haben lange Family Wall genutzt. Das ist ein Mitbewerber, ein sehr, sehr großer tatsächlich. Ich glaube, die kommen aus der Schweiz oder Frankreich, ich weiß nicht mehr genau.
Also, mit dem physischen Kalender, den ich auch aufhängen kann oder so?
Nein. Also haben die jetzt haben die auch so ein Display. Die haben jetzt so ein, genau. Das ist witzig, weil die promoten das gerade wahnsinnig groß und das ist was Family Manager, sage ich von Anfang an mitgedacht. Du kannst jedes Tablet verwenden und es gibt eine eigene Tablet-Route, wo du dann, können wir uns nachher mal drüber sprechen. Aber bei Family Wall haben uns einfach auch so bestimmte Sachen gefehlt. Also zum einen natürlich die gesamten Patchwork-Sachen, also zu gucken, wann ist das Kind wo, wie teilen wir die Ferien auf, wo legen wir gemeinsame Dokumente ab, die irgendwie wichtig sind, wo halten wir Absprachen fest, wo gibt's irgendwie eine Packliste, wo ich sehe, was ist denn gerade auch bei welchem Elternteil, gerade wenn man die irgendwie zusammen in Urlaub schickt und solche Sachen. Das alle Familien-Apps, zumindest die wir getestet und gefunden haben, gehen immer noch davon aus, dass eine klassische Familie halt die eigenen Kinder leben im eigenen Haushalt und fertig. Und das ist aber halt nicht der Fall. Also es gibt einige Millionen Patchwork-Familien in Deutschland, Tendenz steigend, oder auch Trennungsfamilien, muss ja nicht mal zwangsläufig Patchwork sein. Also das kann ja auch sein, man trennt sich und hat irgendwie irgendeine Art von Wechselmodell. Und das abzubilden, das war mir einfach wichtig.
Okay. 4 Millionen, okay, ist eine große Zahl. Aber klar, das sieht man ja so in der Gesellschaft, gibt es da ein bisschen Änderungen und dass man, dass das passiert. Okay. Interessant. Und dann hast du angefangen, das zu entwickeln. Ich glaube, du hast gesagt, Februar 26 war der erste Commit. Und dann, ich glaube, du hast auf iPhone einen Artikel gehabt oder hast du das auf Threads geschrieben? Ich habe es auf jeden Fall irgendwie herausgefunden, du hast irgendwie über 4.700 Commits gemacht in der Zeit. Das ist ja auch schon
Habe ich gerade heute erst nochmal gepostet.
Ja.
Wie viel, also sehr, sehr, sehr viel ist da reingeflossen. Ich kann es dir nochmal genau sagen. 39 stand gestern.
Okay.
39 Commits.
Und die hast du alle alleine gemacht, zusammen mit der KI deiner Wahl sozusagen. Ja. Gibt keinen anderen Entwickler, der dir hilft.
Nee. Gibt keinen anderen.
Aber dann hatte ich das ja irgendwie doch schon ein bisschen mehr gepackt wie deine anderen Projekte. Woran lag das? Also lag es am Feedback, das du am Markt bekommen hast oder von
total.
Den ersten Nutzern?
Total.
Okay.
Ja. Also ich habe da vorher mein erstes Projekt, um so ein bisschen in die iOS-Entwicklung wieder reinzukommen, war Jimbo. Einfach ein Gym-Tracker, den ich auch eigentlich für mich selber gebaut habe. Weil es auch da irgendwie wenig am Markt gab, wo ich gesagt habe, hey, okay, das funktioniert 100% mit der Apple Watch und ich kann alles auf der Uhr machen, was ich im Training brauche, Übungen überspringen, tauschen, Gewicht ändern, Satzzahl ändern und so weiter. Da gab es irgendwie nichts Cooles. Und da dachte ich, okay, das baue ich als erstes. Und das ist aber jetzt, da fließt immer noch Arbeit rein. Ich habe gestern erst wieder einen neuen Testflight Bild verteilt, weil ich Jimbo ein bisschen umbaue, tatsächlich zur Watch-Only-App. Also du kannst es komplett alles auf der Watch machen, wenn der Umbau fertig ist. Das war aber so ein bisschen zum Lernen und ein bisschen zu Feedback einsammeln, zu gucken, wie funktioniert die Community da draußen, was finden die gut, was kommt nicht so gut an, wie funktioniert es. Und Jimbo hat auch über 1000 monatliche Nutzer, ist aber, also da kannst du im Grunde genommen alles kostenlos benutzen. Da gibt es ein paar Sachen, so automatische Progressionsempfehlungen und so weiter, die stecken hinter einem Einmalkauf. Also es ist kein Abo, sondern das kannst du einmal kaufen. Dann hast du eben die Standalone Watch App. Dann hast du eine automatische Progressionsempfehlung. Ganz, ganz, ganz detaillierte Analysen, weil ich da eine Zeit lang wirklich richtig krass im Business war, wirklich zu schauen, so okay, wann trainiere ich was, wann ist welcher Muskel wieder wie erholt. Und so. Das Ding ist aber mehr oder weniger ausentwickelt. Und dann musst du dich natürlich irgendwann, und das war dann so meine Denke, du musst dich ja irgendwann so ein bisschen ausrichten, auch in eine Richtung so, okay, was kommuniziere ich denn nach draußen? Und wofür will ich denn stehen? Und das ist natürlich, wenn du halt ein Solo-Dev bist, der so ein paar Projekte im Start hat, ist das schwierig, weil ich auch nicht 4 oder 5 Konten haben will, sondern halt sag so, hey, ich bin Ben und ich bin nahbar. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Family Manager Kundinnen alle sehr zu schätzen wissen. Die erreichen mich rund um die Uhr eigentlich auf Threads. Ich antworte sofort auf jede E-Mail. Wenn es irgendwie Probleme gibt, die sind in aller Regel in einer Stunde, spätestens aber am selben Tag irgendwie gelöst. Also das mache ich auch vom Urlaub aus. Ich habe auch immer einen Rechner dabei und so. Das sollte man eigentlich machen, aber ich mache es gerne. Und deswegen gerade voller Fokus auf Family Manager, weil da der Need, glaube ich, auch einfach größer ist.
Was war da der Moment? Ja, das stimmt, ja. Family-Dinger nicht. Und was war der Moment, an dem du das gemerkt hast, dass es jetzt sich nicht in die Reihe der Jimbos einreiht, sondern dass es, naja, ein richtiges Produkt ist und nicht nur so ein Wochenendprojekt mit ein paar Lifetime-Payments? Also war es das Feedback von den Kunden dann per Mail, Threads und so weiter?
Ja, ich habe wirklich DMs bekommen, die also wirklich schon sagen, hey, du weißt gar nicht, wie du unser Leben verändert hast und wie viel einfacher es jetzt ist und endlich wie jemand, der das mitdenkt und irgendwie so, hey, ich krieg meine Kinder endlich dazu, im Haushalt mitzuhelfen und solche, also so diese Motivation. Ich habe auch ein Bekannter von mir ist Kinderpsychologe, mit dem habe ich viel gesprochen, was sind denn so Mechanismen und wie kann man das denn machen, um Kinder zu motivieren und auch um so eine intrinsische Motivation herzukriegen und nicht so, weil das ist sehr einfach als Elternteil zu sagen, hey, jetzt räum die Spülmaschine aus, sonst gibt's keine Bildschirmzeit. Und das wollte ich eben genau nicht. Und da steckt relativ viel Hirnschmalz auch in Family Manager, was ankommt bei den Leuten und das Feedback ist einfach mega toll.
Ist das so auch mit das Kernfeature? Also wie genau funktioniert das mit der Belohnung dann, wenn du hast jetzt schon angesprochen, Spülmaschine ausräumen. Mhm. Wie funktionieren so Dinge? Also keine Ahnung, Zimmer aufräumen, saugen, Mülleimer rausbringen, was gibt's noch alles?
Also es gibt
Badezimmer putzen, gibt es jetzt bei uns zum Beispiel.
So, solche Sachen.
Und wie funktioniert das dann in der Praxis? Also da kann ich mir Bildschirmzeit verdienen.
Da kannst du dir, angefangen hat es mit Bildschirmzeit. Also ich habe keine Kopplung direkt an Apples Screentime API, weil das, der Genehmigungsprozess sehr, sehr aufwendig ist.
Aha.
Und ich das einfach bisher nie angegangen bin. Aber es gibt jetzt den Credit Store. Das heißt, Eltern können hinterlegen, zum Beispiel für 100 Credits gibt's Kinobesuch, für 50 Credits gibt's ein Eis am Wochenende, für du kannst auch als Kind sagen, so, hey, ich möchte unbedingt den Todesstern von Lego haben, der kostet 1200 €, alles klar, 5000 Credits kannst du kriegst. Also irgendwie, das können Eltern frei festlegen. Und Eltern können auch festlegen, die Aufgabe, wie viele Credits bringt. Also es gibt ja einfachere Sachen. Müll rausbringen bringt vielleicht 10 Credits. Badenputzen vielleicht eher 20, weil das eine dauert 2 Minuten, das andere 2 Stunden, wenn ich es ordentlich mache. Dann können, also das ist das eine, dieses Credit-System, das für Eltern, Kinder funktioniert. Dann gibt's aber auch die sogenannten XPs. Die können auch Eltern sammeln für Aufgaben, die sie erledigen. Gibt's so Experience Points. Und dann gibt's eine Rangliste innerhalb der Familie, wo man dann sieht, so, hey, wer hat denn eigentlich jetzt diese Woche schon am meisten erledigt und so. Und das spornt natürlich tatsächlich an zu sagen, so, hey, ich will auf gar keinen Fall irgendwie hier als Letzter die Woche abschließen. Ich schnapp mir mal noch 2 Aufgaben. Es gibt immer Aufgaben, die kann ich entweder in den Pool legen. Das heißt, die kann sich jeder ziehen. Oder ich kann Aufgaben auch dediziert jemandem zuweisen und auch wiederkehrend. Also ich kann zum Beispiel sagen, hey, einmal im Monat bist du dran mit Bartputzen. Die Aufgabe weise ich einmal im Monat immer demselben Kind zu, immer mit denselben Credits. Kinder können dann Aufgaben, wenn sie erledigt sind, einreichen. Ich kann als Elternteil sagen, ich will ein Foto dazu, damit ich auch sehe, ob es fertig ist.
Das Bild.
Genau, dann können sie noch ein Foto machen und ja, wie mit den E-Scootern und den Rollern, wenn man die parkt, muss man auch ein Foto machen. Also das ist das eine, dieser Credit Store, der ist jetzt auch relativ neu, der funktioniert aber sehr gut, der wird auch sehr viel genutzt. Also sind über alle Familien verteilt schon über 600 verschiedene Items stehen in den Credit Stores. Es wird tatsächlich viel genutzt. Und das andere ist das Wochenplanungsfeature. Was ganz cool ist, das ist auch aus einem eigenen Need entstanden, den wir selber auch hatten, zu sagen, hey, wir brauchen mal irgendwie was, wo wir uns hinsetzen und einfach mal angucken, was steht die nächste Woche eigentlich so an. Und da gibt's den Wochencheck-in, den kannst du auf einen beliebigen Tag legen. Wir haben das Sonntagabend, setzen wir uns alle an den Tisch, gehen das einmal durch am Tablet, dann tippst du einmal durch, dann kriegst du die Übersicht von allen Terminen. Du kannst hier auch deinen Arbeitskalender zum Beispiel verbinden mit Family Manager, dann siehst trotzdem nur du deine Arbeitstermine, aber die Anzahl der Termine und so weiter wird berücksichtigt. Und dann steht zum Beispiel, okay, Papa hat eine ruhigere Woche, bei Mama ist der Kalender knallvoll, wir haben so viele Aufgaben zu machen, so würde ich die verteilen, damit es fair ist über die Woche. Also es macht Family Manager automatisch, dann kannst du noch Essen planen, wenn du willst, kannst du dir überlegen, okay, was kochen wir? Kannst es direkt in den Speiseplan reintackern und somit die Woche einmal durchplanen und hast in 10 Minuten einfach einen Überblick, okay, was steht nächste Woche an, und es hilft tatsächlich auch allen sehr.
Und da hast du auch so wiederkehrende Termine drin. Ahnung, Fußballtraining hier, Balltraining bei der Tochter, Lötenunterricht, Musikunterricht oder Mittagsschule, Essenarbeiten oder so, schreibt mir das auch.
Wenn du das einträgst, steht's mit drin. Du kannst dir auch, also jeder kann beliebig viele Kalender anlegen. Die Kalender können eigene Farben, eigene Namen haben. Du kannst sie privat für dich anlegen oder mit der Familie teilen. Und dann siehst du, was ansteht. Und dann berücksichtigt Family Manager das eben auch in diesem Wochenplanungsfeature. Und sag dir dann auch, wenn du dir eine Aufgabe ziehen willst, die zeitlich irgendwie kollidiert mit irgendwas, was du im Kalender stehen hast, sag dir Family Manager auch, lieber nicht, weil da hast du eigentlich gar keine Zeit.
Und die Kinder haben eigene Konten. Das hast du ja gesagt, man hat einen Haushalt, den man anlegt, und da können beliebig viele Personen drin sein vielleicht. Oder weiß nicht, wie das limitiert.
In der kostenlosen Version bis zu 6. In der Premium-Version beliebig viele. Und es zahlt immer nur einer. Also Premium gilt immer für den gesamten Haushalt. Das ist nicht pro Nutzer.
Und dann hast du für die Kinder eigene Benutzer, die haben die App selber drauf, loggen sich da mit einer eigenen Credential ein und sind dann in der Familie drin und haben dann ihre Aufgaben und Kalender und können die anderen Sachen sehen.
Genau. Haben eine Einkaufsliste. Also ich kann auch eigene Einkaufslisten für die Kinder anlegen, wenn ich sage, so, ich habe jetzt irgendwie einen Tante-Emma-Laden in der Straße und da kann ich die gut hinschicken.
Ja.
Mache ich dafür eine eigene Einkaufsliste und kann theoretisch die Einkaufsliste mit einem Tab auch direkt als Aufgabe rauslassen und zuweisen. Und dann, das funktioniert ganz gut auch, ja.
Und dann kann man sich auch Credits für den Brötchen holen. Am Sonntag ist sowas, was mir gerade einfällt. Das ist immer total beliebt bei uns.
Ja.
Also jetzt haben wir das Credit-System, wir haben die Übersicht, was sind noch so Kernfeatures, wo du sagen würdest? Also was mich jetzt schon interessiert ist, du hast so ein bisschen gepitcht gehabt, das Thema Patchwork und Wechselmodell. Aber das, der Mehrwert ist ja auch für normale Familien total da.
Also ich habe jetzt gerade, und tatsächlich sogar nicht nur für Familien, das hat auch jetzt so ein bisschen die Analyse der letzten Tage ergeben, dass auch es, ich habe ganz viele Zwei-Personen-Haushalte ohne Kinder als User. Ich sehe immer nicht, also das möchte ich vielleicht noch dazu sagen, alle Daten sind tatsächlich Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das heißt, es gibt eine Passphrase, die wird abgeleitet aus deinem persönlichen Passwort und damit werden die Daten bei dir auf dem Gerät ver- und entschlüsselt. Also ich sehe auch in der Datenbank nur Kauderwelsch, ich sehe nur den Namen der Familie und die E-Mail-Adresse. Das war's. Und wie viele Leute, also wie viele Kinder und wie viele Erwachsene sind in so einem Haushalt. Mehr sehe ich nicht. Aber ich sehe natürlich, gibt es viele Haushalte ohne Kinder. Und ich habe tatsächlich relativ viele Zwei-Personen-Haushalte und habe deswegen jetzt gestern, ging jetzt zu meinen Testflight-Usern, beim Onboarding gibt es jetzt einen Switch. Also du kannst jetzt einmal sagen, ich lege eine Familie an mit Kindern oder ich lege einen Zwei-Personen-Haushalt oder einen Mehr-Personen-Haushalt ohne Kinder an, weil zum Beispiel auch WGs die App benutzen. Es ist ja auch sowas drin wie gemeinsames Budget, Ausgabenkontrolle, wo du dann sagen kannst, so hey, der hat so viel bezahlt, der ist so viel, wer schuldet wem noch wie viel? Und wie sehen unsere Budgets aus? Und deswegen gibt's jetzt eben diese zwei Routen beim Onboarding und du kannst dann auch in der nächsten Version, die ich wahrscheinlich nächste Woche in den Store loslasse, auch umschalten. Wenn du also jetzt schon das eingelegt hast und bist ein Zwei-Personen-Haushalt hast, siehst du natürlich trotzdem die Kinder-Features. Du kannst relativ viel ausschalten in der App schon. Mhm. Aber es ist natürlich immer noch auf Familie ausgelegt mit Kindern. Und das kannst du dann aber mit einem Switch komplett ausschalten und dann hast du eine App, die auch für einen Zwei-Personen-Haushalt oder eine WG super funktioniert, ohne Patchwork, ohne Kinder.
Einfach um mich zu organisieren und sowas. Ne?
Genau.
In der WG gibt es ja die gleichen Sachen, Spülmaschine, Mülleimer.
Natürlich. Budget, Geld und so, das ist in der WG, Kalender, gemeinsame, wann ist welche Party in der WG und so. Also das ist, da gibt es genau die gleichen Needs und auch tatsächlich Zwei-Personen-Haushalte, Menschen ohne Kinder oder wo die Kinder auch einfach noch zu klein sind, die organisieren sich mit der App auch.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hast du angesprochen. Liegt das auch mit daran, dass ich hier, keine Ahnung, Personalausweis, Versichertenkarte und solche Dinge hinterlegen kann? Die hast du ja dann als PDF oder sowas verschlüsselt irgendwie, oder?
Ja, genau. Also die liegen als PDF drin, aber die sind auch komplett verschlüsselt. Also ich sehe gar nichts. Die liegen in einem verschlüsselten S3-Bucket.
Ja.
Also ich kann von den Daten nichts sehen, nichts lesen. Hat natürlich auch zur Folge und ich habe jetzt so ein paar Mechanismen eingebaut und Vorkehrungen und so, um das auch wirklich in der Kommunikation klar zu machen. Weil gerade am Anfang haben mich viele Leute angeschrieben, ich habe mein Passwort vergessen. Kannst du mir irgendwie helfen? Sag ich, ich kann dein Passwort schon resetten, aber deine verschlüsselten Daten, dann du siehst dann halt nur noch Kauderwelsch, weil die Daten nicht mehr entschlüsselt werden können. Und jetzt gibt es einen Wiederherstellungscode. Es gibt, wenn ein zweiter Erwachsener mit im Haushalt ist, der kann den Reparaturcode erzeugen oder kann dich nochmal einladen. Also solche Sachen, dass zumindest die gemeinsamen Daten wieder entschlüsselt werden können. Deine persönlichen Daten, wenn du dir persönlich eine Einkaufsliste anlegst und verbummelst dein Passwort und auch den Wiederherstellungsschlüssel, dann sind die persönlichen Sachen sind weg.
Es gibt ja ziemlich viele Features schon in deiner kostenlosen Variante. Wie ist so sonst dein Preismodell? Kannst du das mal ein bisschen erzählen?
Also ich hatte jetzt zum Start, also es gibt drei Möglichkeiten, vier eigentlich. Ja, du hast zum einen die kostenlose Basisversion, die schon relativ viel abdeckt. Länder, Chat, 100 MB für Dokumente, Bis-zu-Ende-Verschlüsselung und so weiter. Also da ist schon relativ viel drin, was du so im Daily Life nutzen kannst, um so ein bisschen dich zu organisieren. Dann gibt's das Monatsabo, das alles freischaltet für 4,99. Dann gibt's das Jahresabo für 34,99, im ersten Jahr für 24,99. Und es gibt Lifetime, also einmal bezahlen, für immer behalten, für 89,99. Da hatte ich jetzt zum Start einen 40-Euro-Rabatt-Deal, also für 49,99 hast du das zum Start bekommen. Das hat natürlich ein bisschen gepusht, so ein bisschen auch die User nach oben zu ziehen und so ein bisschen, der läuft jetzt aber aus, der war auch immer nur zeitlich begrenzt angelegt und dafür gibt es jetzt eben das Jahresabo, das erste Jahr für 10 Euro günstiger.
Ich finde es immer interessant, ich hatte ja schon viele Gäste hier, auch der, wer mir sofort einfällt, der Sebastian mit HabitKit, den nutze ich heute noch, habe ich damals auch einen Lifetime gekauft und der hat auch ein Abo und einen Lifetime-Deal. Wie jetzt sagst du, das läuft aus, was ist so deine Motivation? Einfach weil deine laufenden Kosten ja eh da sind oder weil, liegt es auch daran, wenn, weiß nicht, ist das so ein Fitnessstudio-Ding? Vielleicht kaufe ich mir halt einen Lifetime-Deal und nutze es dann nie. Du willst vielleicht dann auch wirklich haben, dass die Menschen, die dafür zahlen, das auch nutzen.
Also ja, das Ding ist halt, also so eine Gym-App, die kann ich voll gut Lifetime für einen ganz kleinen Kurs anbieten, weil die produziert keine Kosten. Mhm. Ja, die ist halt, da gibt's kein Backend dahinter, da gibt's keine Datenbanken, da gibt's, das passiert alles auf deinem Gerät. Das Zeug wird in deinem iCloud, in deiner persönlichen iCloud gesichert. Thema erledigt. Das ist bei Family Manager natürlich anders. Das produziert ja jeden Monat laufende Kosten. Alleine die Abos, die da dranstecken, die ich halt brauche, um das Ding überhaupt zu betreiben. Ja, ich habe AI, PR-Reviewer, dann Resend kostet Geld. Also das ganze E-Mails managed, die da rausgehen. Das sind ja auch relativ viele, dass ich nicht einfach über einen kostenlosen Service abwickeln will, weil ich zum einen will, dass das alles sicher und stabil funktioniert und zuverlässig ist. Das ist einfach, wenn du dich bei Family Manager anmeldest und wartest 4 Stunden, bis irgendwie die Willkommensmail kommt, das ist halt nicht cool. Superbase als Datenbank mit automatischen Backups und Hosting in Europa und so weiter, das kostet einfach Geld. Deswegen brauche ich auch monatliche Einnahmen, um das irgendwie zu decken. So ein Lifetime-Deal jetzt gerade mit dem Angebot, der deckt das erste Jahr für den Kunden und ab dem zweiten Jahr kostet der Kunde im Grunde genommen dann einfach nur Geld. Mhm. Deswegen versuche ich jetzt so ein bisschen die Leute eher ins Abo zu bringen. Zum einen natürlich auch, weil ich sage, so, wenn du es jetzt für Kinder nutzt, um deine Kinder, dann brauchst du es vielleicht 3 oder 4 Jahre und dann ist das Thema wieder durch. Wenn du es für deine Familienorganisation nutzt, kann dir das auch ein 5er im Monat wert sein, wenn du dadurch irgendwie dir Absprachen sparst und alle Sachen an einem Ort hast und so weiter. Oder auch 35 Euro im Jahr, das ist ja jetzt dann irgendwie runtergerechnet auch nicht so wahnsinnig viel. Oder du kannst ja immer noch Lifetime machen, kostet halt 89,99. Dann habe ich zumindest so, sag ich mal, 2 bis 3 Jahre, wo die Kosten gedeckt sind, wo das irgendwie funktioniert. Und dann ist es auch okay. Aber ich möchte schon natürlich auch Nutzer haben, die App vorzugsweise jeden Tag benutzen.
Also ist der Lifetime-Deal wird bleiben, nur geht er dann auf die 89 Euro hoch.
Sozusagen. Ja, der bleibt. Der bleibt.
Okay. Du kannst immer noch. Habe ich das falsch verstanden gehabt. Okay. Und der Großteil der Nutzer ist dann im Free-Tarif. Machen die dir viel Aufwand, auch so was Support und Co. betrifft? Oder also hast du da eher so, kriegst du viel Lob und Feedback oder auch viele, hey, da funktioniert was nicht? Weil wenn du einen Supportfall für einen Free-Kunden hast, dann hast du ja schon draufgelegt, wenn du die Mail liest, sozusagen.
Ja, also ich sollte wahrscheinlich, und irgendwann muss ich das auch machen, einen richtigen Support-Kanal einrichten, der dann auch von vornherein checkt, hey, schreibt ihr jetzt gerade einen Free-Kunde oder schreibt ihr einen Lifetime-Kunde oder so, um das so ein bisschen von der Priorität einordnen zu können. Im Moment ist es aber noch, aber im Moment ist es noch so überschaubar, dass ich den Leuten noch sage, hey, schreib mir über Threads oder schreib mir eine Mail oder schreib mir auf Instagram. Alles cool. das funktioniert gut und ich gucke auch nicht. Bist du jetzt ein Free-Kunde oder bist du jetzt irgendwie, hast du bezahlt? Ist mir gerade im Moment wurscht. Ich helfe allen gleich und versuche allen gleich schnell zu helfen. Es hält sich in Grenzen. Es war am Anfang mehr, klar, so diese Ramp-Up-Phase, wo vieles nicht funktioniert hat. Obwohl ich viel getestet habe, also ich habe selber 7 Testfamilien im System, die alle möglichen Konstellationen abdecken, mit denen ich immer wieder Tests mache. Ich habe mittlerweile sind es über 1005 automatisierte Tests, die übers System laufen, vor jedem Merge und vor jedem Production Deploy. Es gibt da irre viele Testdateien, riesengroße Testsuiten, die da drüber laufen und trotzdem geht immer mal wieder irgendwas durch. Ja. AI, also mit Cubic, das automatisch meine Pull Requests reviewed und rückmeldet und so. Trotzdem rutscht immer mal wieder was durch. Am Anfang war es mehr, gerade so mit Verschlüsselung und Entschlüsseln und was brauche ich denn jetzt und jetzt kommt die Meldung und ich check's irgendwie nicht, bis ich diesen Flow auch sauber hatte, dass Kundinnen das gut verstanden haben. Hat's ein bisschen gedauert, mittlerweile ist es wenig. Also ich krieg vielleicht noch 1-2 Support-Anfragen in der Woche. Okay. Das ist gerade im Moment ist gut.
Du sagst, du hast ja, glaube ich, auch selber das so zugegeben, du bist ultra schlecht im Marketing und eigentlich jetzt hast du Threads schon angesprochen, machst außerdem eigentlich fast nichts. Also wie hast du überhaupt die ersten 10 Kunden bekommen? Hast du einfach angefangen über Threads, über die Entwicklung zu schreiben und dann kamen die von da?
Ja.
Also ich bild den Idee Public auf Threads sozusagen, was man früher auf Twitter gemacht hat.
Okay. Ja, genau. Also was ich habe immer noch einen X-Account oder Twitter, wie auch immer, aber da, also mit 0 Followern, ich hatte, der war relativ groß mal, habe ihn dann irgendwann gelöscht und habe ihn jetzt eigentlich nur wieder wegen verschiedener News-Seiten, weil die da halt immer noch schneller sind als irgendwie anders, aber ich schreibe da gar nichts. Und Threads war wirklich so, ich habe da so ein bisschen die Idee gepitcht, also habe das geübt mit Jimbo, wie das geht, so hey, ich zeige euch mal 2 Designs, 2 Views, checkt ihr, was da passiert und welches findet ihr besser und so und hab da das Feedback eingesammelt, die Schläge kassiert und das Lob mitgenommen und so ging es hoch und ich hatte tatsächlich zwischendrin sehr erfolgreiche Posts mit 45, 50, 55.000 Views und so. Hm. Also richtig krass, wo dann auch wahnsinnig viel Feedback mit 300, 400 Kommentaren drunter, gerade als ich den großen Relaunch hatte zu Version 2. Die erste Version, das war ja alles zusammengeklöppelt und sehr rudimentär und halt einfach ein MVP im Grunde genommen. Ja, einfach mal gucken, gibt's überhaupt einen Markt? Und die Version 1 hat aber schon über 1000 User generiert. Und dann habe ich mit Version 2 irgendwie wirklich ein Designsystem aufgebaut, die jede View angepasst, jeden Button angepasst, jeden Knopf, alles irgendwie, jede Schriftart, Schriftgrößen und das hat auch nochmal so ein bisschen Boost gegeben, was die Nutzung auch betrifft tatsächlich, aber sonst, ich mache gar kein Marketing. Ich hatte 2 Artikel auf iFun, was immer so ein richtiger Booster ist tatsächlich, also das ist mega, das merke ich einfach direkt, dass ich da, ich habe so im Schnitt, sage ich mal, so 30 Neuanmeldungen pro Woche. Und mit den iFun-Artikeln jeweils zwischen 250 und 300 in der Woche, wo der Artikel rauskam.
Wie bist du da rangekommen? Hast du einfach
die Pitch einfach angeschrieben? Ich habe die einfach angeschrieben, habe gesagt, hey, ich baue hier was und hättet ihr Bock? Und dann haben die für Version 1 schon berichtet und dann für Version 2 nochmal. Und genau, und das, ich bin noch bei ein paar anderen Magazinen dran, versuche so ein bisschen da reinzukommen. Habe jetzt auch die lokale Presse mal angeschrieben, aber noch nichts gehört. Ich bin nicht gut im Marketing. Ich kann gut Produkte bauen. Ich glaube, ich kann ganz gut mit Leuten, aber ich bin ultra schlecht im Verkaufen. Wahrscheinlich könnte Family Manager auch viel mehr Geld machen, wenn ich einfach das darauf anlegen würde, dass das Ding mehr Geld macht.
Aber müsstest du nicht so ein, keine Ahnung, in einem Familienmagazin oder so schreiben? Gibt's ja auch. Ja, also nicht so auf diese Schiene gehen, so Richtung, okay. Also das PR-Zeug machst du selber alles.
Ja, das mache ich selber, aber halt auch, also ich bin ja tatsächlich auch ausgebildeter Journalist. Ich habe ein richtiges Volontariat gemacht.
Also Fachinformatiker und ausgebildeter Journalist sozusagen.
Ja, genau.
Also beides.
Ja, richtig. Und vor langer Zeit. bei der Illertisser Zeitung, damals noch sehr witzig. Aber das ist schon sehr, sehr lange her und es ist einfach dieses sich anbiedern und so dieses bittstellerisch. Ich weiß, man müsste es machen, aber da bin ich einfach nicht gut. Ich würde am allerliebsten mit den Leuten abends mal irgendwie auf ein Bierchen gehen und die Idee pitchen und dann wird es auch funktionieren, aber wenn ich das alles so richtig professionell aufbereiten muss, mir fehlt auch manchmal echt die Zeit, muss ich auch sagen.
Ja, okay. Ist interessant. Also ich hatte hier mit dem Konstantin ja mal aufgenommen, der macht diese Zenbox, das ist so ein physikalisches Device. Ich verlinke die Folge auch gern, wo man, dass das Handy gesperrt ist sozusagen, dass man bewegen muss, dann hinlaufen, muss zu entsperren oder kann Zeiten festlegen. Und den hatte ich auch gesprochen, habe ich auch gesagt, hast du mal PR probiert? Und bei dem hat es dann gut geklappt, ne? Artikel in der Stuttgarter Zeitung, ich glaube sogar mit so einem kurzen Videosnippet auf Social Media bekommen. Das hat ihm, glaube ich, ganz gut was gebracht. Und vor allem kommen dann andere Medien auch und fragen vielleicht an, wenn die Story interessant ist. Von daher, finde ich ja bei dir eigentlich das Geile, ne? Also du bist A, Journalist, B, Fachinformatiker, Softwareentwickler, Patchwork-Daddy und baust dann da eine App. Ist ja eigentlich schon von der Storyline ganz cool. Also hätte ich jetzt gedacht, wenn du darüber pitchen tust, könnte das ja funktionieren.
Also jetzt muss man dazu sagen, ich habe jetzt mal, ich habe 3 Printmedien angeschrieben bisher. Das war letzte Woche, habe noch nichts gehört. Also das ist jetzt jetzt ist auch gerade Urlaubszeit und das ist alles cool. Ich werde da auf jeden Fall nochmal nachfassen, aber das ist schon eine Schiene, auf die ich jetzt auch gehen will. Ja, also es gibt hier gerade das Magazin Kinder der Stadt, heißt es. Das wäre prädestiniert natürlich, die App vorzustellen. Aber mir helfen tatsächlich auch die User. Erst gestern hat mir eine geschrieben, die arbeitet bei einer Familienberatungsstelle in der Schweiz, ohne jetzt zu viel zu verraten, wer das ist und wo und so. Und die hat da meine App gepitcht, weil sie die als Familie selber nutzen und die haben die jetzt aufgenommen in das Verzeichnis von Apps, die sie quasi Familien empfehlen, wenn sie irgendwie Organisation brauchen.
Ist ja auch also cool, auf jeden Fall. Also ja. Super interessant. Warum Threads und nicht LinkedIn? Also es sind ja auch viele Eltern oder Videos auf YouTube oder hast du Reddit auch mal probiert? Da habe ich auch viele Gäste, die da schon was gemacht haben.
Reddit habe ich probiert. Mit diesem ganzen Reddit-System werde ich irgendwie überhaupt gar nicht warm. Da wollte ich mir jetzt dann vielleicht mal gucken, ob ich irgendwie auch so einen Werkstudenten oder irgendwie jemanden finde, der da Bock hat, das so ein bisschen zu übernehmen. Und da ein bisschen was zu machen. Den finde ich mittlerweile leider wirklich nur noch furchtbar. Das ist so ein reiner Selbstbeweichräucherungs-, ich bin der geilste Unternehmer der Weltladen. Und macht mir gar keinen Spaß mehr. Ich war eine Zeit lang da sehr aktiv mit meinem Hauptbusiness, weil LinkedIn natürlich, da trete ich ja eher als der Arbeitnehmer auf und dann auch für meinen Arbeitgeber und so. Und da schreibe ich schon auch immer noch mal so Sachen zu agilem Projektmanagement und so Zeug. Das möchte ich aber gar nicht so wirklich vermischen, weil da haben wir wieder genau das Thema. Ja, auf welcher Plattform spiele ich was und wo geht's gut? Und auf Threads habe ich schon das Gefühl, ich bin von relativ Anfang an dabei. Also ich habe eine 2-stellige Mitgliedsnummer auf Threads. Also bin da sehr früh dabei. Hab dafür tatsächlich relativ wenig Follower, weil ich lange auch irgendwie nichts gemacht habe, was so eine ganz klare Richtung hatte. Und ich glaube, das ist immer das Problem. Und seit ich das habe, kamen auch 300-400 Follower dazu, jetzt relativ in kurzer Zeit, in den letzten 3 Monaten oder so. Und möchte es dieses Jahr gerne noch über die 1000 schieben, also 4-stellig, und habe schon so Planzahlen im Kopf, wo ich hin möchte mit Usern bei Family Manager und Threads und so. Und das ist die Plattform, wo ich gefühlt die meiste Resonanz bekomme und direkt halt interagieren kann mit den Usern. Und das ist mir total wichtig, einfach abzufragen, so, hey, was braucht ihr? Ganz viele von den Features, die Family Manager heute hat, sind Ideen von Nutzer und Nutzerinnen gewesen. Also ich habe auch ein eigenes Voting-Tool gebaut, das ich jetzt auch gerade auf
Feature, so Feature Voting, wo ich Feature-Vorschläge machen kann.
Ja, und das ist jetzt mittlerweile aber eine komplette Release-Verwaltung geworden. Und das habe ich jetzt auch, also gibt es jetzt auch schon die URL, das wird jetzt das nächste Produkt, da fehlt jetzt nur noch die Stripe-Anbindung. Der Free-Plan ist schon da, man kann das Produkt schon nutzen. Es steht noch nicht, ich glaube, auf meiner Website steht sogar auch schon drauf. Hat auch schon die ein oder andere Nutzer und dann, ja, genau. Also vieles von dem, was ein Family Manager ist, es kommt aus der Community tatsächlich.
Okay. Ja, ist, bevor wir jetzt gleich über so KI-Entwicklungen sprechen, da habe ich jetzt natürlich noch eine Frage, weil der, du hast ja jetzt die Produktionskosten oder zumindest was man so sieht, also so eine App wäre wahrscheinlich in der Zeit nicht möglich gewesen, früher ohne KI. Die Entwicklungsproduktionskosten, du hast erzählt, Review-Prozesse, QA und sowas machst du mit vielen Tools oder auch die ganzen Hosting-Möglichkeiten wie Superbase und so, das gab es früher alles nicht. Das heißt, da hättest du viel mehr schon Zeit gebraucht, aber die Distributionskosten, da hilft dir KI nicht so richtig aktuell, oder? Ist das auch was du mit KI versuchst? Keine Ahnung. Bezahlte Anzeigen in Google auf Meta-Netzwerk. Hast du das mal probiert? Oder auch selbst im App Store könntest du ja auch Anzeigen oder Keywords kaufen. Hast du sowas mal probiert oder macht das für dich keinen Sinn?
Nee, habe ich nicht probiert. Also das Ding ist, ich muss erstmal, ich möchte es auf jeden Fall probieren, aber vorher muss ich ein paar Sachen fixen. Also ich muss die Conversion hochschrauben von es meldet sich jemand an, der sich anmeldet, hat erstmal 14 Tage Premium for free automatisch. Mhm. Du musst es auch nicht kündigen, du brauchst keine Kreditkarte hinterlegen, das läuft nach 14 Tagen automatisch aus.
Okay, super.
Und alle deine Sachen, die du in die Premium-Features reingetackert hast, bleiben read-only auch bestehen. Also du kannst sie weiter auch sehen, noch. Du kannst dann halt nichts mehr bearbeiten und so. So, wo ich jetzt gerade dran arbeite, ist auch schon in dieser Testphase auch schon deutlicher zu machen, so hey, das ist ein Premium-Feature und schau mal das und das könntest du noch machen, weil ich ein bisschen die Rate hochbringen will, dass mehr Free-User ein Abo abschließen. Und wenn das passiert, wenn die Rate stimmt, dann lohnen sich für mich auch Anzeigen, weil sonst bezahle ich ja Geld für das, dass aktuell 95% der Leute nie für die App bezahlen und das macht ja wirtschaftlich überhaupt gar keinen Sinn.
Ja, hast du recht, ja.
Also hast du nicht viel zu viele,
ja. Hast du nicht viel zu viele Features in der Free-Version dann drin? Also,
nee, eigentlich
nicht. Du hast erzählt, bis zu 6 Personen, da muss ich nichts bezahlen. Wann kommt denn der Need? Oder habe ich ja auch schon häufiger mal gehabt hier, Gäste, wo relativ viele Features für lau hergegeben haben. Das ist natürlich schwierig, das jetzt zurückzudrehen, sage ich mal.
Das wird auch nicht passieren. Also das habe ich auch allen Usern versprochen, das wird nicht passieren. Alle neuen Sachen, die dazukommen, sind Premium-gated. Und es gibt schon so Sachen, also du kannst dir zum Beispiel in der Free-Version nur einen Kalender anlegen. Nicht unendlich viele. Du hast die ganzen Patchwork-Features gibt's in der Free-Version nicht. Also du kannst keine Wechselpläne anlegen und so weiter. Das hast du nicht. Du kannst keine Kalender abonnieren in der Free-Version. Also es gibt schon Einschränkungen, du kannst keine wiederkehrenden Termine erstellen in der kostenlosen Version und solche Sachen. Es gibt schon so...
Die brauche ich ja schon. Ja, das stimmt.
Genau.
Ja.
Es gibt so Einschränkungen innerhalb der Funktion, aber ich möchte schon, dass du auch sagst so, hey, ich möchte es mir wirklich einfach nochmal angucken und euch mal schauen und dann, dass zumindest in jedes Feature auch mal reingucken kannst und für dich mal versuchen herausfinden kannst, ob das sinnvoll ist oder nicht.
Entwicklung mit KI, da gab es, glaube ich, auch in iFun eine kleine Rezension, dass die App so typischer AI-Slop ist. Du hast aber selbst da auch viel, glaube ich, persönlich geantwortet in den Kommentaren zu den Artikeln. Ja. Aber wie gehst du damit um? Wie ist dein Entwicklungsworkflow überhaupt und wie gehst du mit dem Feedback um?
Also ich versuche immer, ich habe einen Google Alert auf Family Manager und diversen anderen Dingen, sodass ich da halt auch immer dann sehe, wenn irgendwo was geschrieben wird, dass ich dann auch reagieren kann. Ich fand es auch cool, weil ja auch Leute aus der Community direkt drauf reagiert hat, auf die Kommentare. Ich verstehe die natürlich. Jetzt muss man wissen, und das ist, also ich möchte auch niemandem was unterstellen, aber 99% der Leute, die solche Kommentare schieben, haben selber noch nie was gebaut. sondern die machen halt so ein bisschen Ragebait vielleicht oder sind einfach unzufrieden oder wie auch immer, aber die sind ja weder vom Fach, was jetzt nichts heißt. Also sie sind am Ende des Tages ja trotzdem User, ja, und das ist ja okay und jeder darf diese Meinung haben. Ich spreche die auch niemandem ab. Und also das sind entweder die oder die andere Seite, das sind die Entwickler, die jetzt irgendwie ihre Zukunft gefährdet sehen. Aber ich mache Softwareentwicklung schon sehr, sehr lange. Jetzt im September werden es 26 Jahre. Ich habe im September 2000 angefangen mit der Ausbildung zum Fachinformatiker und seitdem die IT mehr oder weniger nie wieder verlassen. Und auch jetzt in meinem Hauptjob, in meinem Daily Job, KI unterstützend eingesetzt. Natürlich, deswegen hat nicht ein Entwickler seinen Job verloren. Aber wir sind natürlich alle irgendwie effizienter in dem, was wir tun. Wir können vor allem mehr Dinge ausprobieren. Und du hast es gerade schon richtig gesagt. So eine App wie Family Manager wäre noch vor 3 oder 4 Jahren für einen alleine quasi ohne Funding, ohne irgendwas nahezu unmöglich zu machen gewesen. Was da alles dranhängt, das ist ja, also was man vorne raus sieht, ist ja nur die Spitze des Eisbergs von dem, was da alles dranhängt, irgendwie so eine App auf die Straße zu bringen. Und das ist ja ein riesengroßer Unterschied zu, ich habe eine Idee und skribbel ein bisschen was auf ein Blatt Papier oder ich habe ein shippable Product, das irgendwie fast 1500 Leute benutzen, das irgendwie stabil laufen muss, wo ich stabile Umgebungen brauche, wo ich Security brauche und so weiter. Also ich glaube, dass der Markt sich dahingehend ändert, dass sich die Arbeit anders verteilt. Ich mache in meinem Brotjob schon lange keine Entwicklung mehr, sondern jetzt nur noch Produktentwicklung, Produktmanagement. Aber es verlagert sich mehr hin zu Architekturarbeit, Kopfarbeit tatsächlich, Review, Steuerung von diversen KI-Tools, die halt, also Shit in, Shit out, das Prinzip gilt im Grunde genommen ja überall. Und deswegen, also ich stehe dem offen gegenüber. Ich sag auch offen überall, Family Manager und auch Jimbo, dass ich KI-gestützte Entwicklungstools nutze. Also ich bin da auf Xcode Beta, wo ja jetzt auch bei Xcode 27 sehr tief im System KI-gestützte Entwicklung drin ist. Und ich finde es mega. Es ist trotzdem noch wahnsinnig viel Arbeit. Aber es hilft mir natürlich ungemein. Und typischer KI-Slop, ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also mir hat ja auch irgendwie einer vorgeworfen, man würde auch dem App-Icon ansehen irgendwie, dass das KI wäre, wo ich mir denke, ja, Bruder, das habe ich im Icon-Composer gebaut von Apple, das habe ich gemacht, aber ich bin halt kein Icon-Designer. Ja, wenn ich mal irgendwie das Geld überhab oder das investieren möchte, dann beauftrage ich vielleicht mal einen, der mir ein Icon designt, aber es hat nicht ChatGPT oder Claude oder so gemacht, sondern ich im Icon-Composer. Aber ich habe so das Gefühl, alles, was nicht perfekt aussieht, muss sofort von der KI kommen, wo irgendwo ein kleiner Fehler ist, wo irgendwo, da, aber da hat er eine andere Schriftart verwendet wie hier. Ja, wenn es KI gemacht hätte, vielleicht nicht, weil die hätte es gecheckt, aber es habe halt ich gebaut. Ja. Ich habe halt jeden View in Figma erstmal gescribbelt und habe dann, also jede View gibt's wirklich als Figma-Frame, wo ich dann auch so Flows abdecke und so. Und Figma habe ich dann genommen, habe es in Claude Design geworfen, habe gesagt, so soll es aussehen, schreib mir mal ein Designsystem. Und habe aber leider in dem Designsystem mit Claude Design zusammen bestimmt 2 Wochen gearbeitet, bis Farbabstimmungen richtig waren, Abstände, Schriftgrößen und so weiter, dass das alles konsistent war. Und dann musst du es ja nochmal übernehmen auf deine bestehenden Views und so. Also es war schon... Von daher, ich stehe dem meistens gelassen gegenüber. Manchmal ärgert es mich, weil ich mir denke so, ey, es wird einfach jeder, der in seinen Texten Bindestrich verwendet, kriegt sofort vorgeworfen, deine Texte hat ChatGPT geschrieben. Nein, lass doch die Kirche einfach mal dem Dorf.
Das macht meine Rechtschreibprüfung schon lange auf OKI.
Ja. Ja.
Und du hast dann Claude, hast du angesprochen, das heißt, du machst viel mit Claude. Ging schon mal richtig was schief? Also in der Praxis mit KI-Entwicklung hat die mal, weiß ich, habe jetzt gestern wieder auf Reddit, weil oder irgendwas hat Fable, glaube ich, die produktive Datenbank wo gelöscht. Aber hast du da schon mal ein Problem gehabt oder ist das alles funktioniert?
Gar nicht, aber weil ich auch das ganze System so aufgebaut habe, dass es eigentlich gar nicht möglich ist. Also Claude kann zum Beispiel bei mir nie auf Production schreiben. Sondern das mache immer ich. Also jeden Production Deploy, jede Migration in die Produktionsdatenbank mache ich. Die macht keine KI.
Okay. Und du hast den Pull-Request, was du angesprochen hast. Wie hieß das Tool, was du da nutzt?
Cubic.
Und hängt da ein anderes Modell dahinter mit das, was du zur Entwicklung nutzt?
Ja, also ich mache zwei Review-Schleifen für jeden Pull-Request. Einmal gibt es natürlich die PR-Review von Claude selber, der dann ohne Kontext mit also leerem Speicher sozusagen nochmal dem Pull-Request reviewt. Und dann läuft es nochmal durch Cubic. Der macht dann auch nochmal so Abhängigkeitsprüfungen und so weiter. Das ist ein wirklich starkes Tool.
Denkst du, dass KI in Zukunft viel mehr Solo-Bootstrapper produzieren wird? Da habe ich jetzt also auf Twitter ein bisschen was gelesen. Tatsächlich seit ein paar Tagen scheint da sich ein bisschen was geändert zu haben im Algorithmus. Und ich sehe wieder viel mehr Beiträge von der Bootstrapper-Bubble von früher. Und da war so ein bisschen die Diskussion, dass in Zukunft, also dass die goldenen Zeiten sind vorbei, dass man hier so 80-90% Marge mit seinem Produkt machen kann. Und dass es in Zukunft aber trotzdem viel mehr Solo-Founder geben wird, dass dann vielleicht aber schwieriger wird, das zu vermarkten, weil man eben dann ja kaum hervorstechen kann. Denkst du, das wird passieren?
Ich glaube, das ist sogar der allergrößte Shift und in dem befinde ich mich ja auch gerade. Du hast irgendwann ein Produkt. Also was ja schon mal geil ist, also what time to be alive? Du hast eine Idee, du setzt dich an Claude und pitchst deine Idee und entwickelst einfach mal einen Prototypen oder irgendwie und das, also wann war das denn so schnell und so einfach möglich? Und also wie gesagt, ich baue digitale Produkte seit jetzt fast 3 Jahrzehnten. So einfach und so schnell einen Prototypen zu bauen wie heute, ging es noch nie. Also selbst einen Klick damit zusammenzuschrauben, das schaffst du heute in einem Tag, wo du früher vielleicht eine Woche gebraucht hast, mit einem Team. Also von daher, ich glaube, viele werden auf die Nase fallen. Ich glaube, da können ganz böse Sachen passieren, wenn du keine Ahnung hast von Software Engineering, Software Architektur und so, dann kannst du auch keine Produkte bauen, die funktionieren, die langfristig funktionieren, weil dir das Grundwissen einfach fehlt und weil das halt, dann musst du dich immer drauf verlassen, was die KI dir sagt und es ist halt nicht immer das Beste oder richtig. Und dann passiert aber, glaube ich, ein Shift und in der Transformation bin ich ja gerade auch. Du hast ein Produkt und jetzt musst du es irgendwie vermarkten und da sind die meisten Solo-Builder einfach nicht gut drin. Also in der Bubble, auch auf Threads, da strugglen ja alle damit. Die sagen so, hey, es gibt wenige, die sind ultra erfolgreich, die schaffen das voll gut, ein geiles Produkt zu bauen, auf das die Leute richtig Bock haben und das so richtig ein Need getroffen hat und das auch gleichzeitig dann noch gut zu vermarkten. Das geht ja so ein bisschen Hand in Hand. Das sind aber wenige. Also die meisten bauen schon ganz gute Produkte, kriegen aber irgendwie den Turn nie dahin, die kritische Masse an Usern zu erreichen. Und da bin ich gerade auch und ich glaube, das ist der allergrößte Shift. Und wenn wir uns mit irgendwas aufschlauen sollten als Solo-Founder, dann ist es tatsächlich Marketing. Ich habe ja auch wirklich sehr viele Bücher stehen zum Thema Marketing, Vertrieb, Verkaufen, digitale Produkte bauen und vermarkten, weil das einfach am Ende der Unterschied ist.
Ja, dein Claude weiß ja jetzt schon relativ viel über dich und Family Manager. Wenn du den jetzt fragst, was muss ich machen, um mich besser zu vermarkten oder das Produkt besser zu vermarkten, was sind so da die Top 3 Antworten, was da kommt?
Ja, gut, also Claude sagt dann, also das ist natürlich, der beruft sich halt auf das, was halt so normalerweise funktioniert. Und Claude sagt halt, Abozahlen hochschrauben, also so richtig viel, klar, posten, Pressearbeit machen und so weiter, aber da kommt immer viel, wo ich sage, so ja, das kann schon funktionieren, wenn du da jemanden hast, der Ahnung hat oder wenn du ein Team dahinter hast, der das machen kann. Ich kann halt keine 10 Reels am Tag produzieren für TikTok und irgendwie 4 Stunden am Tag auf Reddit aktiv sein und irgendwelche Subreddits durchforsten und so. Da fehlt mir schlicht und ergreifend die Zeit. Von daher brauche ich andere Hebel und andere Maßnahmen, die früher war das so ein bisschen so Guerilla-Marketing-mäßig. Irgendwie muss es eher so in die Richtung gehen, aber also wie gesagt, da stehe ich ganz am Anfang und wenn du da irgendjemanden kennst, der helfen kann oder der da schon mal war und gesagt hat so, hey, ich meine, die Bubble ist sehr supportive, sag ich mal. weil da auch jeder irgendwie, habe ich das Gefühl, da gibt's gar keinen Neid. Da gönnt jeder jedem auch irgendwie den Erfolg und so, weißt du, das wird gefeiert und da wird Wissen geteilt und das finde ich mega gut. Ich lerne da wahnsinnig viel. Und ich drehe an Schräubchen und messe Sachen und da hilft Claude natürlich total viel, wenn ich sage so, hey, miss mal einfach die Aktivität der letzten 4 Wochen und schau mal, was gut funktioniert hat, welche Features wie genutzt werden und so. Das zieht der mir alles aus der Datenbank, da muss ich mich selber durchfräsen.
Also, weil du also ich habe natürlich so wiederkehrende Elemente, die ich hier schon feststelle. Ne? Einmal PR könnte ich mir schon gut vorstellen, dass in deinem Fall funktioniert. Du musst ja die Familien erreichen. Ich hätte jetzt auch echt gedacht, so LinkedIn-Content zu schreiben, auch wenn es dich nervt, dann automatisiere was runter und probier's, weil da sind ja schon auch die Eltern, die das Problem haben in der Regel. Da musst du überlegen, wie erreichst du die? Und was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass du, weiß nicht, ob du das schon hast, dass du halt das irgendwie weiter Empfehlungen honorierst. Also Familien, wenn die von deinem Produkt begeistert sind, dann erzählen die das ja weiter und dass du dann dort eine Möglichkeit schaffst, dass die davon profitieren können vielleicht, keine Ahnung, kriegen 5 Euro aufs Abo oder irgendeinen Gutscheincode oder dann gibt es vielleicht da auch noch irgendein Stackable-System mit Anzahl Weiterempfehlungen, kriegst du dann, was weiß ich, wenn du 10 Mal weiterempfohlen hast, kriegst du Lifetime geschenkt
das
oder so.
Das hatte ich schon mal angedacht, habe das auf Threads gepostet und gefragt, wie Leute es finden. Letztes Mal, da kam mir richtig viel Hate entgegen.
Okay, warum?
So,
weil man es dann nicht ehrlich macht, wenn man honoriert wird, das hatte ich auch schon mal gehört, oder?
Multilevel Marketing und bla bla, also so, das ging dann so schnell in die Schiene. Also was jetzt schon so ist, für Patchwork lohnt sich es auf jeden Fall, weil wenn du den zweiten Haushalt einlädst und die Haushalte sich verbinden, kriegt jeder nochmal 30 Tage Premium umsonst. Also das ist schon drin. Ich denke auch über so Sachen nach. Das ist ja auch immer wieder die Empfehlung in diverser Literatur und so sind ja auch gerade so Dropbox und so, die sind ja genau so groß geworden. Zu sagen, hey, du kriegst für jeden, den du zu Dropbox bringst, 100 MB und so. Ja, ich muss mal nochmal drüber nachdenken. Ich will auch nicht, dass es ein Geschmäckle hat am Ende des Tages.
Verstehe ich auch. Aber was ist, ja, ich hatte hier den Gründer von Appointment, das ist so eine Software für Physiotherapiepraxen, also komplett anderes Business, SaaS-Modell und 70% seiner Neukunden oder das ist ein Team, das das macht, 70% der Neukunden kommen über Weiterempfehlungen, ne? Und ich glaube, die kriegen einen Monat oder so was dann umsonst. Also ist gar nicht viel Belohnung. Aber obwohl es eigentlich Konkurrenten sind, also ich habe eine Physiotherapiepraxis, du hast eine, wir nutzen beide das Tool, dann bist du ja vielleicht auch ein Wettbewerber von mir, weil du im Ort weiter das machst wie ich und trotzdem wird es weiterempfohlen. Ne? Und das finde ich total faszinierend. Also 70% ist eine krasse Nummer. Ich hatte auch andere SaaS-Unternehmen, die viel machen mit Webinaren. Ne? Da könnte ich mir vorstellen, wenn du da was machst und auf YouTube raushaust oder generell. Ich mag das Thema Newsletter einfach. Ne? Da habe ich auch ein paar gehabt, die halt noch einen Newsletter zu ihrem Produkt oder zu ihrer Person haben und dann, dass du das, was du auf Threads machst, nochmal in einem Newsletter machst, wo man lesen kann, was ist so dein Struggle mit der Produktentwicklung, wie geht's weiter, was machst du da? Da kann man, glaube ich, sich auch eine Community aufbauen. Zumindest dann, falls deine Strategie ist, noch mehrere Produkte zu machen, wäre das sehr interessant. Du hast ja jetzt gerade auch diverse Produkte. Hast du jetzt mit dir selber, da hast du jetzt ja auch irgendwie, glaube ich, gestern was auf Threads geschrieben, dass du wollen wir es mal zum Fulltime-Business machen oder sowas, ne? Oder zum ernsthaften Business?
Zum Serious Business, ja, genau.
Serious Business, da möchtest du dann, also Jimbo hast du gesagt, machst du noch ein bisschen weiter, du hast ein paar andere Sachen, das ist ein Chrome AI-Filter, Roadlight, da hast du jetzt alles ein bisschen runtergefahren, aber das sieht man ja auf deiner Portfolio-Page, dass du ein paar Sachen noch machst.
Roadlight ist eben gerade dieses Voting und dieses ganze Release-Management-Tool. Jetzt in der kostenlosen Version ist das schon zu nutzen für jeden, kann man sich schon anmelden. Das ist eigentlich aus einem eigenen Need entstanden, weil ich was gesucht habe für Jimbo damals und das hat alles irgendwie 20 Euro im Monat gekostet. Also warum? Ist ja nur, dass die Leute Features reintackern und das bisschen voten können. Und dann habe ich es selber gebaut. Das war am Anfang wirklich ganz rudimentär. Du konntest ein Feature reinhacken. Dann habe ich eine E-Mail bekommen, den Feature-Vorschlag freigegeben und dann konntest du voten.
Ja.
Und mittlerweile ist halt eine Roadmap-Planung mit drin, Changelog mit drin, Cool. Du kannst verschiedene Tickets hinterlegen. Es ist mandantenfähig, logischerweise. Und das wird jetzt dann für 5 € im Monat, wird das jetzt dann rausgehen.
Okay.
In der Premium.
Hast du da schon kostenlose Nutzer drauf? Außer dir
ja, ich glaube 12 sind es mittlerweile, die da kostenlos drauf sind. Kostenlos wird es auch immer geben. Da kannst du dann halt eine App anlegen oder halt ein Projekt und fertig. Jetzt gerade für so Solo-Founder und so ist es natürlich cool, wenn ich sage, ich habe irgendwie 2, 3 Sachen und möchte da ein bisschen meine Entwicklung verfolgen. Das ist eigentlich ganz geil. Es gibt ein MCP.
Okay.
Und eine API, also du kannst das Ding in Claude oder in ChatGPT einbinden, du kannst es über eine API auslesen und befüttern. Also das ist ganz cool, mit inklusive API-Dokumentation und so. Also es ist ganz, ist mittlerweile ganz cool geworden. Das geht jetzt dann nach dem Urlaub wahrscheinlich an den Start, vorher werde ich es nicht mehr schaffen.
Okay.
Und also ich habe ein paar Sachen, aber mit Serious Business meinte ich eigentlich, ich möchte Family Manager gerne in die schwarzen Zahlen bringen.
Was ist so deine Strategie? Oder was hat Claude dir da empfohlen oder jemand anderes? Weiß ich, hast du auch noch andere Mentoren aus KI?
ja, ich habe schon einen sehr guten Freund von mir, der war Head of Marketing für die Disney-Freizeitparks weltweit. Okay. Mit dem zusammen bringe ich jetzt dann auch eine Kosmetikmarke an den Start. Das ist immer gerade in den letzten Zügen, also mein physisches Produkt dann.
Auch noch.
Ja, genau. Das wird ganz spannend. Da haben wir jetzt, Packaging ist fertig, jetzt sind wir gerade am Texte schreiben und Shopify-Shop aufziehen und so. Und die Warteliste, die Website steht schon, also man kann sich schon eintragen.
Wie ist die URL? Die musst du jetzt ja noch droppen. Und was macht die Kosmetikmarke für Bartträger?
Nicht für Bartträger, sondern einfach generell, also wir versuchen einfach so eine Hautpflegeroutine simpel zu machen. Ohne viel Schnickschnack und ohne viel, aber mit hochwertigen Produkten. Die URL ist Maison, französische Maison-Ben.
Okay. Langer Name, aber, oder? So heißt die Brand.
Ben. So heißt die Brand, ja. Maison Ben Chris, so heißt die Brand. Genau, also da werden wir hoffentlich im August noch an den Start gehen. Mit den ersten Sachen und dann ein bisschen schöne Packages schnüren, auch für Weihnachten und so, genau. Also ein physisches Produkt, das auch aus einem eigenen Need raus entstanden ist.
Und dann schreibst du noch Bücher.
Ja, richtig. Also habe ich schreibe Thriller, versuche einen pro Jahr zu schreiben, ist mir jetzt dieses Jahr nicht gelungen, aber das Jahr ist ja auch noch nicht vorbei. Ich bin eher so ein Herbstschreiber. Wenn es dann draußen wieder früh dunkel wird und so, dann mache ich es mir gerne cozy und schreibe abends noch 2, 3 Stunden. Aber gerade ist die ganze Zeit, läuft einfach in Family Manager, weil Serious Business draus macht. Ja. Die schwarzen Zahlen bringen. Meine Strategie, wie gesagt, gerade mal alles auf links drehen, erstmal mir klar werden, wie sind denn die Zahlen, wie ist die Nutzung, wie benutzen die Kunden die App, wo lege ich den Fokus drauf, Public Relations machen, Social Media ausbauen. Ich versuche jetzt auch wieder aktiver zu sein auf Instagram, so ein bisschen Privateinblick zu geben in unser Familienleben, in unsere Familienorganisation und was wir so Struggles haben. Also das so auf die persönliche Schiene. Das ist irgendwie das, was für mich am besten funktioniert. Einfach zu sagen so, hey, ich bin wirklich dieser nahbare Typ und ich habe auch Jimbo-Kunden, denen schicke ich Sprachnachrichten hin und her, die schreiben mir oder die schicken mir eine Sprache aus dem Gym und sagen, hey, das wäre noch cool, wenn ging. Und dann denke ich mir, ja, geile Idee und in der nächsten Testflight-Version kann das ausprobieren und so. Und das ist halt, das mag ich. So, und gerade im Moment hat das alles eine gute Größe, wo das gut funktioniert. Aber mein Ziel ist schon, also ich hätte gerne schon Ende 2027 hätte ich gerne 2000 Premium User, okay. Premium-Familien in Family Manager. Was bedeutet, ich bräuchte bei einer einigermaßen okayen Conversion so ungefähr 20.000 bis 25.000 User generell in der App. Und das ist das Ziel bis Ende 27.
Du hast es erstmal, muss ich nochmal reingrätschen, du hast dein Buch-Pseudonym nicht verraten. Das muss ich ja schon auch verlinken, wenn jemand die Thriller
Ben liest. Kohler, ganz normal, ich schreibe unter meinem Namen. Ja, also okay. Wenn du meinen Namen bei Amazon eingibst, Ja, okay. Findest du meine Bücher, ja.
Und wie hat es funktioniert bisher? War das, hast du da draufgelegt oder verdient man da was mit?
Gut, nein, bei den ersten habe ich draufgelegt. Bei den letzten habe ich schon verdient. tatsächlich auch über Vorstellungen wie Marketing. Da war aber natürlich mein ganzes Marketing auch auf Threads damals noch und Instagram und so halt auf Bücher ausgerichtet. Und da sind wir wieder beim Hauptproblem. Ich würde voll gerne ab und zu mal meine Bücher droppen irgendwo, aber das wird natürlich meine Community auf Threads jetzt maximal verwirren. Das versuche ich dann jetzt auf Instagram wieder ein bisschen mehr zu platzieren. Aber da müssen erstmal, da bin ich noch bei unter 500 Followern, die müssen erstmal auch nochmal wieder ein bisschen nach oben.
Okay, also ich verlinke es auf jeden Fall. Das Dorf 2 sozusagen. Das Cover sieht auch sehr hochwertig aus auf jeden Fall. Okay, ja, das hatte ich zum Beispiel vorher auch nicht recherchiert.
Alles, schau, das ist alles ohne KI. Das Cover hat eine Cover-Designerin gemacht, die ich ja nur empfehlen kann.
Was mir beim Stichwort Instagram einfällt, sagst du jetzt, du willst da selber was aufbauen. Was ich zumindest als Familienvater da häufig bekomme, den Familieninfluencer. Die haben dann 5.000, 10.000, 20.000 oder mehr Follower, erzählen viel von Urlaub, organisieren sie ihr Haus. Was gibt's im Haus Neues? Hast du das mal überlegt, dass du da mal 4, 5 schreibst und guckst, ey, was wollen die dafür haben, wenn die eine Story machen? Oder kann ich die über eine Beteiligung machen? Ist es zu teuer?
Na, das weiß ich nicht. Ich habe überhaupt gar keine Vorstellung. Also ich folge einigen von diesen Daddies, Instagram-Daddies. Aber ich habe überhaupt gar keine Vorstellung, was die irgendwie wie verlangen. Aber das steht auf meinem Zettel, da ein paar anzuschreiben und das einfach mal abzuklopfen. Ja, einfach mal abzuklopfen, um mal zu gucken, ist das irgendwie wirklich jenseits von Gut und Böse oder lässt sich da irgendwie ein guter Deal finden?
Ja. Die alles entscheidende Frage jetzt, nachdem wir das alles gehört haben, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Wann entwickelst du? Stehst du morgens um 5 Uhr auf, 5 AM Club, bevor du Vollzeit arbeitest, Kinder machst, bist du abends produktiver? Wie kriegst du das unter einen Hut?
Eine Zeit lang war ich 5 AM Club, kann ich aber gerade nicht mehr. Also das ist irgendwie, schaffe ich nicht mehr. Bin schon trotzdem morgens immer noch relativ früh wach. Und meistens vor allen anderen und kann dann irgendwie schon mal so eine Stunde noch was machen, bevor hier Bewegung ins Haus kommt und mach dann abends nochmal so 2, 3 Stunden, wenn alle schlafen. Das geht. Das war am Anfang, also gerade so die ersten 2, 3 Monate von Family Manager habe ich wirklich dann oft bis morgens 3, 4 saß ich am Rechner ins Bett, um 7 wieder raus. So, und das hat mich sehr geschlaucht. Logischerweise, das macht dann irgendwann halt auch sehr müde und kaputt. Mache ich jetzt nicht mehr, aber jetzt wird es auch ruhiger und ich versuche dann auch in der Mittagspause, mache ich dann mal irgendwie schnell und dann, es geht ganz gut. Und manchmal ist es tatsächlich auch so, da tacke ich einfach, Claude gebe ich irgendwie so ein Bunch of Aufgaben und lasse den dann da irgendwie werkeln und gucke das am Abend einfach nur alles an und review die Pull Requests und schau, ob das irgendwie alles passt und ob das cool ist und merge die dann und macht dann noch die Testflight-Version fertig und irgendwie pack's auf die Staging-Umgebung und dann geht's. Aber das ist immer schwierig und ist immer eine Abwägungssache.
Das glaube ich. Okay, ja, das muss man sich ja jetzt schon die Frage stellen. Hast du jetzt dann vor, also ist es ein Henne-Ei-Problem? Brauchst du mehr Zeit für die App? Musst du auf 80% reduzieren, um einen freien Tag zu haben für Family Manager? Hast du das mal überlegt?
Ja, aber ich mag tatsächlich auch meinen Brotjob sehr, sehr gerne. Der macht mir schon Spaß. Irgendwann reduzieren, ja, warum nicht? Aber dann muss ich es schon auch stabil tragen. Also man hat ja auch irgendwie so mit Familie und Co. auch eine gewisse Verantwortung, wo man nicht sagen kann, so, okay, nach mir die Sintflut. Also der Laden muss ja irgendwie, der muss ja am Laufen bleiben. Und dafür ist es einfach noch nicht stabil genug. Aber das meine ich mit Serious Business. Also ich möchte es einfach gerne in die schwarzen Zahlen heben. Aktuell bin ich es noch. Also Family Manager ist in den schwarzen Zahlen. Aber wenn ich die wiederkehrenden Einnahmen nicht nach oben schraube, dann ist halt Ende des Jahres nichts mehr mit schwarzen Zahlen, sondern dann kostet es jeden Monat Geld und bringt einfach dann nicht genug. Wobei man auch monatliche Kosten ja theoretisch auch immer noch mal senken kann.
Warst du ansonsten, gab es mal einen Fuck-up-Moment oder hast du, jetzt ist ja jetzt schon ziemlich viel, wir haben gehört, okay, du möchtest nochmal ein Buch schreiben, es hat bisher nicht gereicht, dann im Herbst, aber hast du schon mal überlegt, das auch sein zu lassen mit Family Manager? Hört sich jetzt für mich nicht danach an, aber ist so eine Frage, die ich immer stelle und du machst es ja jetzt erst seit Februar, also hast du ja jetzt da komplett krasse Pläne, was ich auch unterstütze, weil ich glaube, das ist cool, aber gab es mal einen Fuck-up-Moment?
Ja, es gab schon den Moment, so als ich an Version 2 gearbeitet habe mit völlig neuer UI, dann gab es wirklich sehr viele Entwicklungsstränge, Bugfixing, neue Features trotzdem noch. Sehr, sehr viel Feedback und Rückmeldung zu der Zeit von den Usern, weil das Ramp-up sehr schnell ging, witzigerweise, dass da neue User reinkamen und da wirklich vieles noch nicht gut funktioniert hat. Dann gab es zwei nicht so coole App-Store-Rezensionen und da dachte ich dann schon so, wow, okay, wisst ihr was, ihr könnt mich alle. Also vielleicht nutze ich es einfach nur wieder für unsere Familie. Selber, weil es uns wirklich hilft und ihr da draußen nutzt einfach wieder WhatsApp und Zettel am Kühlschrank. Alles cool. Aber dann, also das so Momente, klar, die gibt's immer wieder mal. Und also wenn ich dann abends noch da sitze und irgendwie mir denke, so, boah, ich muss das noch fertig machen, weil ich habe irgendwie dem Kunden geschrieben, hey, pass auf, ich kümmere mich heute Abend und dann geht es wieder und du bist aber, dann wollen die Kinder nicht schlafen und ich meine, die Kleinste ist 3. Manchmal ist das halt unzuverlässig und dann turnt die um 9 oder um 9:30 immer noch rum, weil die noch Powernap im Kindergarten gemacht hat. Und ich so, eigentlich sollte ich schon seit einer Stunde am Rechner sitzen, weil ich brauche einfach 2 Stunden, um das zu machen und dann schläft die um 10 und dann quäl sie nochmal hin und das sind schon so Momente, wo ich mir denke, so, ey, warum mache ich das eigentlich?
Aber kriegst du dann ein Lobes-E-Mail und weißt du, warum es machst.
Ja. Dann kommt wieder ein cooles Feedback oder dann kommt wieder jemand, der sagt so, hey, voll geil, ich habe mir das Feature gewünscht und du hast es eingebaut und es hilft uns so sehr jeden Tag. Und dann kommen wieder zwei Stripe-Notifications mit Lifetime-Abo bam, und so. Und dann denke ich mir, geil, das ist so cool. Und das ist dann schon auch schön, wenn man dann im Biergarten sitzt mit der Familie und dann kommen irgendwie 3 Lifetime-Abos reingeflogen. Da denkst du so, okay. Es noch geht auf Runde. Meinen Nacken heute. Okay. Genau. Ja, das ist dann super. Das ist schon schön und ich will schon aus Family Manager wirklich was Großes machen. Also das soll schon auch zeigen, dass man als Solo-Entwickler gute Produkte schaffen kann, die wirklich Familien helfen, sich besser zu organisieren, ohne ihnen einfach die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Und trotzdem für alle.
Das ist ja jetzt auch kein Geld.
Nee.
Das ist, was du jetzt angesprochen hast, dafür, dass es, und das muss man ja sagen, oder für die, wo draußen sind und Kinder haben, die kennen das ja, der Mental Load zwischen denen man da balanced, der ist ja schon hoch. Dann je nachdem, wie es aufgeteilt ist zu Hause, aber so zwischen Schule, Arbeiten, Haushalt, Training, Fahrdienst hierhin, was weiß ich, Freizeitaktivitäten, das ist schon enorm. Und wenn man den ein bisschen offloaden kann, ich glaube, das sollte auf jeden Fall auch jedem ein 5 € im Monat wert sein. Also ganz sicher eigentlich.
Ja, das ist das Ziel. Schauen wir mal.
Wie kriegst du das hin dann? Du hast es angesprochen, ihr geht jetzt in Urlaub. Schaffst du es da komplett abzuschalten? Du hast gesagt, du nimmst auch den Rechner mit und machst ein bisschen was, aber
also ich werde, es gibt jetzt sowieso, es gibt jetzt ohnehin Feature Freeze. Jetzt gibt's noch mal ein Update dann gibt's ein Feature Freeze, damit ich die Android-Version bauen kann, weil sonst laufe ich da ja immer, das eine immer dem anderen hinterher. Also es gibt nativ Android, aber dazu gibt's einen Feature Freeze, der mal mindestens 6 Wochen dauern wird und jetzt auch dann über die Urlaubszeit. Das heißt, ich mache da nichts. Also ich baue auch keine neuen Features. Fange auch nicht an, die Android-Version zu bauen, während ich im Urlaub bin. Das mache ich nicht. Ich habe den Rechner dabei für, falls irgendwas ist. Es kann ja immer irgendwas passieren. Ja, es gibt da, das ist eine der ersten Funktionen, die ich in die App eingebaut habe. Also ich habe dann nochmal so ein Admin-Panel innerhalb der App, ist so ein Emergency-Button. Also wenn irgendwie, keine Ahnung, jemand hackt die Datenbank oder wie auch immer, dann ist es für mich ein Knopf und dann fährt er alle Systeme runter und kappt alle Verbindungen.
So
dass
der Notfallschalter, okay.
Was? Ja, genau, so ein Notfall-Shutdown. so, und damit ich sowas theoretisch machen kann und so weiter, das könnte ich auch vom Telefon aus, aber dafür nehme ich einen Rechner mit. Oder wenn sich irgendjemand aussperrt und Hilfe braucht. Aber ich habe nicht vor, ich muss schon auch mal abschalten.
Perfekt. Ich hoffe, das kannst du auch machen im Urlaub. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es so weitergeht, wie du es geplant hast. Also wir werden es auf jeden Fall jetzt auch hier mal ausprobieren und nutzen. Und dann kriegst du auch von mir noch ein bisschen Feedback, denke ich. Und
immer gerne.
Ja, ey, voll krass und cool und interessant auch, wie das bei dir mit Threads funktioniert. Mega nice Story und aus eigenem Nutzen heraus was entwickelt. Glückwunsch dazu, bist du bisher ein Erfolg und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen.
Ich auch, danke dir.
Vielen Dank fürs Teilen, Ben. Dann mach's gut, bis dann, ciao, ciao.
Danke dir, bis dann, ciao.
Ja, und das war sie auch schon, die Folge 184 mit dem Ben. Wie hat's dir denn gefallen? Hast du noch Fragen offen? Habe ich vergessen, was zu fragen? Dann schreib mir noch gerne eine kurze Mail an hallo@happy-bootstrapping.de oder kontaktiere mich über LinkedIn. Alle Links zur Folge findest du auch wie immer in den Shownotes. Ben, seine Bücher auf Amazon habe ich verlinkt und natürlich auch die Presseberichte. Die neue Marke Maison, Ben Chris oder Roadlight, sein neues Tool, an dem er arbeitet, kannst du dir alles gerne mal anschauen oder ihn dann auf Threads anschreiben. Da antwortet er meistens sehr, sehr schnell. So, in der nächsten Woche habe ich auch was Spannendes und den Markus Hetzenegger von der Nüber Group gesprochen. Ja, und der Markus, der hat früher mal so Event-Marketing gemacht und daraus jetzt ein SaaS-Tool gebaut, mit dem Events aller Art, ja, ihre Events auf Performance-Marketing mit KI bewerben können, so einfach gesagt. Aber er hat unter anderem Cirque du Soleil Legoland, ja, oder auch Adele in München darüber, über die Plattform abgewickelt. Das ist auch schon ein großes Volumen und das fand ich super spannend, weil er auch selber relativ jung das alles angefangen hat und das jetzt doch schon ganz schön groß skaliert hat. Also da geht's nächste Woche dann drum mit der Nüber Group. NYBA, wenn dich das vorher mal interessiert, .group ist die URL und Markus Hetzenegger heißt der Kollege. Würde mich freuen, wenn du reinhörst. Wir hören uns dann nächste Woche. Mach's gut. Ciao, ciao.